herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Dienstagabend und hallo zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Sagen Sie mal, kennen Sie in Ihrem Umfeld jemanden, der händeringend Arbeitskräfte sucht und keine findet? Fachkräftemangel, Wohnungen zu wenige und zu teuer. Firmenpleiten auf Rekordniveau, die Sozialsysteme vorm Kollaps. Woran konkret hapert es und wie kommen wir raus aus dieser Krise? Der Präsident des Kiel-Institut für Weltwirtschaft ist heute Abend bei uns. Ich freue mich sehr, Professor Moritz Schularek.
Guten Abend.
Herzlich willkommen. Sagen Sie, es gibt ein Zitat von Ihnen und das lautet: Wir laufen rückwärts in die Zukunft. Was wollen Sie uns damit sagen?
Ja, was ich damit meinte, ist, dass wir in diesem Land sehr viele und lange und detaillierte Gespräche darüber führen, wie wir etwas erhalten können, wie wir etwas bewahren können, aber sehr wenig nach vorne gucken. Wir müssen ganz viel verändern und sozusagen wir haben den Blick auf die Vergangenheit gerichtet, müssten aber eigentlich nach vorne gucken und uns umdrehen.
Sind Sie ein Befürworter dessen, dass man etwas schnell ändert, dass man also komplette Änderungen macht, oder sind Sie ein Befürworter dessen, dass sich etwas vielleicht auch entwickelt? Weil also, sag mal, der Blick zurück könnte ja auch bedeuten, okay, ich gucke auf das, was gut war, behalte das und nehme das mit.
Man kann sicherlich denken, idealerweise hat man so ein stetiges Veränderungstempo, aber wenn man dann halt mal 15 Jahre nichts gemacht hat, dann muss man auch mal ein bisschen schneller werden und das Tempo erhöhen. Und ich denke, da sind wir jetzt, Sie haben es ja gerade auch gesagt, in einer, sicherlich in einer Stagnationsphase. Vielleicht geht es nächstes Jahr auch mal ein bisschen wieder nach oben mit der Konjunktur, aber die Probleme im Land sind nicht wegzureden und da muss jetzt auch was passieren.
Sind wir Deutschen auch ein wenig träge oder sagen wir mal ängstlich für Veränderungen oder vor Veränderungen?
Ja, ich glaube, wir sind wirklich Veränderungsangsthasen. Also wir haben schon ganz gerne, dass die Dinge so sind, wie sie waren. Und,
das war ja, so und das ist war schon immer so.
Da steht ja auch so ein bisschen der Gedanke, das ist eigentlich auch gut so, wie es ist. Und das, was wir haben, ist ganz gut. Und ich glaube, ein Teil dieser Malaise, die wir gerade haben, kommt auch daher, dass wir verändern uns eigentlich nicht gerne und denken, das, was wir haben, ist ja auch eigentlich auch gut. Aber so ganz glauben wir es dann doch nicht mehr. Dafür ist inzwischen auch schon zu viel ins Rutschen gekommen. Und das sind nicht nur die Funklöcher und die Bahnverbindungen und die Wohnungen, die wir nicht mehr haben. Das ist die Autoindustrie. Da ist eine Menge an Dingen, wo wir einfach gar nicht mehr so in aller Ruhe sagen können, ja, das, was wir haben, ist ja schon gut. Und wir verändern uns nicht so, sondern wir müssen uns wirklich verändern und müssen auch einsehen, dass da Dinge, andere Länder uns inzwischen voraus sind und wir nicht mehr in allen Bereichen Weltspitze sind.
Also. Geht Ihnen das auch so, dass Sie im Urlaub sind und sagen, Mensch, hier in Spanien, hier in Italien, hier geht's doch auch, warum bei uns eigentlich nicht?
Ja, und wie schnell dort in anderen Ländern die Züge fahren und wie pünktlich und wie man auch wirklich durchgehend arbeiten kann. Also es ist auch schon wirklich auch eine Frage dann von Produktivität, ja, also wenn man so im Zug sitzt von Hamburg nach Köln oder Hamburg nach Berlin und man kann halt nicht wirklich durcharbeiten und man wartet immer wieder darauf, dass jetzt das Internet wiederkommt. Es ist einfach irgendwann auch eine Frage, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht mehr, das ist ökonomisch einfach nicht mehr hinnehmbar.
Ja, endlich mehr Wohnungen. Das ist auch ein Thema, wie wir da möglicherweise hinkommen. Heute Abend mit unserem Gast, Wirtschaftswissenschaftler Professor Moritz Schularek. Herzlich willkommen nochmal auf dem roten Sofa. Einen kleinen Überblick über das, was Sie so alles auf die Beine stellen, jetzt von Andreas Moll.
Ein Volkswirt wie er hat das ganze Land im Blick. Moritz Schularek, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Ausgezeichnet mit dem Leibniz-Preis, eine prägende Figur der deutschen Ökonomie. Er weicht keinem Thema aus.
Es gibt sicherlich eine Tendenz in der Bundespolitik, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen.
So sagt er, seien Veränderungsangsthasen geworden. Das zeige sich im politischen Umgang etwa mit der Schuldenbremse, der Haushaltspolitik, dem Fachkräftemangel, der Rentenproblematik und einer fehlenden Vision für die Zukunft unseres Landes. Die Rolle seines Instituts?
Wir werden da auch Paroli bieten.
Wir laufen rückwärts in die Zukunft, sagt er. Doch wie können wir die Richtung ändern? Antworten nun mit Professor Moritz Schularek.
Tja, das sind viele Themen, die wir heute beackern werden. Lassen Sie uns doch mal zunächst mit einer Standortbestimmung beginnen. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Also, lassen Sie mal Wirtschaftswachstum, Vergleich zu Europa, legen wir einfach mal los. 0,2%,
nicht ja, viel, ne? Also wir stehen beim Wirtschaftswachstum aktuell sind wir nicht auf den Champions-League-Plätzen, sondern eher auf den Abstiegsplätzen, auch in Europa. Und man muss natürlich sagen, dass uns bestimmte Dinge, die schwächelnde Weltkonjunktur, die chinesischen, auch die Probleme im Inland dort, natürlich der Krieg in der Ukraine, besonders stark getroffen haben und wir nicht im gleichen Maße wie etwa Spanien oder Griechenland, wo der Tourismus einfach boomt, auch dieses Jahr wieder von dieser Tourismuswelle profitiert haben. Nächstes Jahr geht es auch schon wieder ein bisschen bergauf. Wir denken, nächstes Jahr haben wir wieder so 1% Wachstum. Aber das ist nicht genug und auch nichts, womit wir uns in irgendeiner Weise zufrieden geben dürfen. Einfach um das mal vielleicht auch konkret zu machen. Wir sind die Gesamtheit der Güter und Dienstleistungen, die Deutschland in diesem Jahr produziert, ist quasi identisch mit dem, was wir 2019, vor 5 Jahren produziert haben. Also wir sind jetzt, natürlich war da die ganze Pandemie, der Krieg und so weiter, wir sind seit 5 Jahren nicht mehr wirklich gewachsen. Und das ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo das dann auch, ich sag mal, mit der Psyche und der Politik eines Landes was macht, weil einfach die Dynamik abhanden kommt, weil sich nicht mehr viel verändert, weil man sich um einen Kuchen streitet, der nicht mehr größer wird, aber natürlich weiterhin alle gerne größere Stücken hätten und so weiter und so fort. Und vieles davon sehen wir jetzt aktuell, denke ich auch in der Politik, dass wir einfach dieses Wachstum, was ein bisschen das Öl auch ist, was das soziale Getriebe so immer wieder geschmeidig macht, dass uns das abhanden gekommen ist.
Dieses Bild, was wir alle von Deutschland immer haben, diese wirtschaftliche Lokomotive in Europa, kann man sich so vom Bild vorstellen, die ächzt und lahmt momentan. Bloß die Waggons wollen schneller hinten dran, nur die Lokomotive, die hat so ein bisschen Probleme.
Also wir haben natürlich immer noch in vielen Bereichen eine sehr gut aufgestellte, sehr Ökonomen sagen immer diversifiziert, also eine breit aufgestellte Wirtschaft, gerade in der Industrie mit vielen auch internationalen Abnehmern und wirklichen Markt- und Weltmarktführern.
Aber
in
wir
vielen
haben auch
Bereichen.
Viele Firmen, die ins Ausland expandieren. Also das ist
genau.
Produktionsstätten verlagern.
Klar, das gehört, also das ist sicherlich ein Phänomen, das haben wir aber auch schon seit 20 Jahren, dass sowas passiert immer mal wieder. Es kommen dann aber auch andere wieder zu uns. Dass es sozusagen im Saldo jetzt ganz negativ geworden ist, das sehen wir jetzt noch nicht. Aber es ist natürlich so, dass wir und ich glaube, das merken die Leute auch, wir sind bei den Sachen, was weiß ich, ja, nehmen Sie nur die ganzen Telefone, die ganzen digitalen Sachen, das Internet, die sozialen Medien, das ist ganz wenig, was da noch aus Deutschland kommt oder überhaupt auch aus Europa.
Ja, aus Deutschland kommt, aber man hinkt auch hinterher. Ich sag mal Internet. Also wir haben ja kein flächendeckendes Internet, also Wireless LAN, muss man einfach mal so sagen. In allen Ländern funktioniert es beim Bahnfahren, bei uns funktioniert es beim Bahnfahren nicht, das Internet. Woran liegt das denn? Was ist denn da los?
Es gibt dann immer eine ganz spezifische Erklärungen, aber es gibt eine insgesamt, die doch eine gewisse Überzeugungskraft hat, denke ich. Also beim Glasfasernetz wurden glasfaserspezifische Fehler gemacht, dass wir jetzt auch da wieder auf den Abstiegsplätzen in Europa liegen und wirklich einen Riesenabstand zu Ländern wie Spanien, geschweige denn Südkorea und anderen haben. Bei der Bahn kennen wir alle, dass die Unterinvestitionen da in Schiene und auch die Trennung zwischen Schiene und dem Fahrgastbetrieb, dass da viele Dinge schiefgelaufen sind. Die große Erklärung ist wahrscheinlich schon, dass wir seit 15 Jahren die öffentlichen Investitionen, aber auch die privaten Investitionen einfach nicht mehr so gut laufen. Und das sieht man dann irgendwann. Wenn man das Haus nicht mehr streicht, blättert irgendwann die Farbe ab.
Und also nur noch verwaltet und nicht mehr renoviert.
Genau. Wir haben da sehr wenig gemacht. Wenn man so Dinge, wie man sich anguckt, was müssen wir dann abschreiben, weil einfach die Brücke mit der Zeit marode wird und was bauen wir an neuen Brücken, dann ist das in vielen Bereichen jetzt seit einer gewissen Zeit, seit 15, 20 Jahren einfach nicht mehr positiv. Sondern wir leben da wirklich von der Substanz. Da hat uns sicherlich, wir haben ja die Schuldenbremse eingeführt, die ich grundsätzlich auch, ich halte solche Regeln für eine gute Angelegenheit.
Aktuelle Diskussion. Ne?
Genau, sie zwingen die Politik dazu, Prioritäten zu setzen. Mhm. Leider, und das muss man so deutlich sagen, hat die deutsche Politik in den 15 Jahren seit der Schuldenbremse die Prioritäten darauf gesetzt, den gegenwärtigen Generationen und den gegenwärtigen Bürgerinnen und Bürgern viele kleine und größere Wohltaten zu verteilen und hat nicht so sehr an die Zukunft gedacht. Und das ist halt auch eine Schattenseite einer solchen Regel, dass damit nicht garantiert ist, dass wir wirklich zukunftsfest werden, sondern halt Wir zwingen die Leute, nur die Politik nur Prioritäten zu setzen. Und wenn dann die Prioritäten falsch gesetzt werden, dann haben wir trotzdem ein Problem. Und ich glaube, da stehen wir gerade.
Ich schaue mal auf den Kapitalfluss. Der hängt ja auch sehr eng mit Investitionen zusammen. Die großen Player sind mittlerweile, wenn ich mir die Aktienmärkte anschaue, sind mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland. Und Menschen investieren auch weniger in Deutschland, in deutsche Firmen, denn mehr in so große Sachen wie, ich sag mal, Google, also Meta oder wie auch immer. Also so ganz völlig andere Firmen, ne?
Ja, also gerade auch der deutsche Kapitalmarkt, der europäische Kapitalmarkt ist wirklich eine große Tragödie auch in den letzten Jahren. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Institution, hat in Deutschland irgendwie traditionell nicht so einen guten Ruf. Aber das ist ganz wichtig, damit Unternehmen, neue Unternehmen sich gründen können, die auf die Beine kommen, dass die Startkapital bekommen, um einfach neue Dinge auszuprobieren. Und da ist wirklich an den deutschen Aktienmärkten, gerade so was Neuemissionen angeht, ganz wenig nur noch passiert. Und wir reden immer oft davon, dass wir in Europa endlich mal diesen großen europäischen Kapitalmarkt bauen müssen, damit die Ersparnisse aus Spanien in Deutschland und die deutschen Ersparnisse in Griechenland, die griechischen Ersparnisse in Dänemark investiert werden können. Da sind wir dann wieder bei unserem Veränderungsangsthasentum. Da stehen dann oft so ganz spezifische Interessen im Wege, die dann politisch auf der Bremse stehen. Und das, glaube ich, ist ein Charakteristikum unserer gegenwärtigen Lage, dass wir ganz viele Leute haben, die irgendwie auf der Bremse stehen. Es wird Leuten, die das Land verändern wollen, seien es Unternehmer und Unternehmerinnen, seien es auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die neue Wege gehen wollen, denen legen wir unglaublich viel Steine in den Weg. Das machen wir unglaublich schwer. Es gibt immer einen Grund, warum man dann doch lieber eher vorsichtig ist und noch mal zwei extra Schleifen machen muss.
Bürokratie ist da zum Beispiel auch eines der Worte, klar, die uns immer wieder tatsächlich nerven. Also nicht nur das Wort nervt, sondern weil jeder auch sagt, wir Politiker reden nur noch vom Bürokratieabbau. Aber es wird immer mehr Bürokratie, auch gerade durch Europäische Union, aufgesattelt. Ich habe noch mal ein paar Bilder für Sie. Robert Habeck, Wirtschaftsminister, in China jetzt gerade gewesen. Da denke ich immer so, ja, China, alles wunderbar. Aber wir Deutschland sind auf Platz, was sind wir mittlerweile, 24 der Wettbewerbsfähigkeit. Nimmt uns so ein Land wie China, also die höchsten Empfänge hat er da auch nicht genossen, der Herr Habeck, nimmt uns so ein Land wie China überhaupt noch ernst?
Sie nehmen uns schon noch ein bisschen ernst. Sie nehmen uns dann wirklich ernst, wenn wir als Europäer gemeinsam in Peking auftreten. Und wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Denn wir haben den größten Binnenmarkt der Welt, der einzige auch mit wirklich erheblicher Kaufkraft, der, und so ist die neue Weltwirtschaft, der den Chinesen überhaupt noch offen steht in vielen Produkten oder in einigen wichtigen Produktgruppen. Also die USA haben jetzt zum Beispiel sehr klar gesagt, dass sie überhaupt keine chinesischen Elektroautos haben wollen.
Und bei uns aus Europa gibt es die Zölle möglicherweise, ne?
Aber im Vergleich sehr moderat. Das sind auch keine Strafzölle, sondern das sind Ausgleichszölle, weil die EU-Kommission halt festgestellt hat, dass der chinesische Staat, und das haben wir auch, eine Studie des Kieler Instituts zugemacht vor nicht langer Zeit, dass der chinesische Staat halt in erheblichem Umfang, es geht so um über 200 Milliarden Euro pro Jahr, seiner Industrie unter die Arme greift. Und da ist halt die Idee, das sind dann nicht mehr gleiche Wettbewerbsbedingungen, das ist so ein bisschen wie beim Fußball, die andere Mannschaft hat 12 Leute. Und wir nur 11. Und der Schiedsrichter, der ist im Welthandelssystem auch so ein bisschen inzwischen nicht mehr aktiv. Die Welthandelsorganisation in Genf ist im Prinzip lahmgelegt.
Hört man wenig von.
Hört man sehr wenig von, die ist im Prinzip lahmgelegt. Das heißt, wir haben da jetzt gesagt, wir müssen die Kommission hat gesagt, diese Vorteile, die chinesische Firmen da genießen, die müssen ausgeglichen werden. Letztlich war das ein Gesprächsangebot an China und das hat der Robert Habeck ja dann auch ganz gut da gemacht.
Wir werden noch einige andere Themen vertiefen. Geht gleich los und zwar nach diesem Film von Andreas Moll, wo wir mal auf das Thema Sozialsystem und den Wohnungsbau zu sprechen kommen.
Das Café Olé in Hamburg-Ottensen, ein Treffpunkt der Generationen. Nach der Pandemie übernahmen David Herrmann und sein junges Team das Lokal vom vorherigen Betreiber.
Das haben wir in den letzten 2,5 Jahren, würde ich sagen, ganz gut geschafft. Den Treff für Jung und Alt, also von 6 bis 80, trifft sich hier quasi, gibt sich jeder die Klinke in die Hand.
Jakob Jessen ist 21 und Azubi. Als Gast kommt gern Karin Sotmann, 88, auf ein Heißgetränk ins Café Olé. Beim Klönschnack in Jakobs Pause geht's auch um ernste Themen. In diesen Tagen viel um die Rente.
Der Rentenbeitrag wird immer höher. Dafür bekommen wir am Ende trotzdem nicht das, was wir eigentlich an Solidarität reingeben. Bekommen wir nicht raus. Das ist so die Angst, die ich habe.
Ich bin mit meinem zufrieden. Ja, ungefähr so 1500.
Zwei Generationen, zwei Lebenswirklichkeiten. Karin Sothmann hat Kinder, Enkelkinder und einen Urenkel. Ab den frühen 50ern war sie Verkäuferin.
13 Jahre. Ich habe nicht lange gearbeitet, weil mein Mann Schichtendienst hatte.
Was glaubst du denn, wie lange wirst du arbeiten müssen?
Bis ich nicht mehr kann. Ohne Spaß. Ich kann es nicht mal einschätzen.
Das Rentensystem beruht auf Generationengerechtigkeit. Junge zahlen Beiträge für Ältere. Doch dafür muss es auch genügend Einzahler geben. Und die fehlen im Augenblick und in der Zukunft.
Also eine Rente auf Solidaritätsbasis kann nur funktionieren, wenn es genug Leute gibt, die genug verdienen und genug einzahlen können. Und derzeit gibt es einfach nicht genügend Arbeitnehmer.
Mit dem demografischen Wandel und den Renten beschäftigt sich Volkswirt Jens Beusen-Hogrefe. Das Problem seien die Babyboomer, die bald in Rente gehen und zu wenige Kinder haben.
Und dafür können die jungen Menschen von heute relativ wenig, dass sie so wenige sind. Das bedeutet, dass entweder die Beiträge steigen müssen oder eben das Rentensicherungsniveau sinken wird.
Laut Rentenpaket 2 soll der Beitragssatz bis 2035 von jetzt 18,6% auf dann bis zu 22,3% steigen. Geld, das die Generation von Jakob berappen muss.
Mit all den Kosten und Kostenerhöhungen, die wir jetzt gerade sonst so haben, wird es dann unmöglich sein, als junger, erwachsener Mensch in der Großstadt zu leben zum Beispiel. Und dementsprechend dann auch Jobs zu finden, wo man dann wieder Geld verdienen kann und in die Rentenkasse einzahlt.
Ein Problem auch das schwindende Wirtschaftswachstum. Das betrug mal bis zu 3%, heute sind es gerade einmal 0,2%. Auch das ein rentenpolitischer Faktor.
Die Politik hätte da kreativer mit umgehen müssen, hätte da Lösungen für schaffen sollen, schon vor Jahren. Und das wurde bisher versäumt. Und weil man einfach die Augen zugemacht hat und bisher immer das Glück hatte, dass der Beschäftigungsaufschwung und es immer noch das Problem von einem ferngehalten hat. Aber dieser Beschäftigungsaufschwung kommt jetzt zum Erliegen und entsprechend werden wir wahrscheinlich uns dem nächsten Problem sehr drastisch stellen müssen.
Gerade Gastronomie ist ein harter Job. Jakob und Co. werden wohl kaum noch mit 75 Kellnern. Den Laden am Laufen halten müssen sie trotzdem.
Jetzt gerade sieht es aber so aus, als würden wir immer mehr zahlen und nichts dafür rausbekommen. Und das ist super frustrierend.
Arbeite ich bis 70, arbeite ich bis 75, arbeite ich bis ich umfall. Und das ist eine Ungewissheit, die einem schon sehr viel Kopfzerbrechen und auch Bauchschmerzen bereitet.
Bei der Fußball-EM sind jung und alt aber unbesorgt hier im Café Olé, einem Treffpunkt der Generationen.
Ja, ist schon Wahnsinn, was da so für Problemfelder aus unterschiedlichen Perspektiven aufeinanderprallen. Ich meine, die ältere Dame, 1500 Euro Rente, hat selber 13 Jahre gearbeitet, ihr Mann war voll berufstätig. 1500 Euro ist auch nicht so viel, damit klarzukommen. Mhm. Und dann der junge Mann, der weiß gar nicht, wie es geht, wie es gehen soll. Wie lange soll der arbeiten? Was wird da passieren? Wann implodiert unser Sozialsystem?
Das kann man jetzt nicht so pauschal auf mit dem Jahresdatum sagen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viel wir da weiterhin an Pflastern raufkleben. Das machen wir jetzt schon. Aus dem Bundeshaushalt fliegen weit über 100 Milliarden pro Jahr in die Rentenkasse zur Unterstützung. Und natürlich gibt es da auch Überlegungen, dass man da irgendwann runter muss. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz sinnvolle Idee. Jens hat es ja auch gerade im Beitrag gesagt, da kommen jetzt mit den niedrigeren Wachstumsraten und auch mit dem niedrigen Arbeitskräftepotenzial ganz echte, harte Entscheidungen auf uns zu. Ich sag mal, grundsätzlich ist, glaube ich, auch allen klar, unser Rentensystem basiert darauf, dass die gegenwärtige Generation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die gegenwärtige Rentner und Rentnerinnen-Generation bezahlt mit ihren Beiträgen. Und dieses Generationenmodell funktioniert genau dann, wenn sozusagen, da sind zwei Komponenten. Das eine ist halt, man geht arbeiten und zahlt seine Beiträge. Und das hat man den Rentnerinnen und Rentnern von heute auch gesagt. Aber die Politik
haben sie auch gemacht, im Vertrauen darauf, dass das Geld sich einbricht.
Gut, und die heutige Generation, gerade nach dem letzten Rentenpaket, denen geht es ja auch noch verhältnismäßig gut. Wir haben das ja jetzt noch mal für 10, 15 Jahre sozusagen, ich sag mal, künstlich auf einem gewissen Niveau festgeschrieben. Aber es gab halt auch einen zweiten impliziten sozusagen Klausel in diesem Vertrag. Nicht nur geh arbeiten, zahl deine Beiträge, sondern sorg dafür, dass die nachfolgende Generation in etwa zumindest genauso groß ist an Beitragszahlern also wie die Nachfolger.
Bekommen Kinder. Das ist das Thema.
Und das hat man halt nie in dem Sinne explizit gemacht. Und ich kann mir auch, ich finde das auch völlig nachvollziehbar, wie das für eine gegenwärtige Rentnergeneration. So, ich habe meine Beiträge gezahlt, ich will meine Rente haben. Wenn man aber keine Kinder, beziehungsweise wenn man ein Ehepaar nicht mehr als zwei Kinder hatte, dann ist dieser Teil dieses Generationenvertrags halt ein bisschen ist nicht erfüllt worden. Und dann muss man gucken, wie man das stopft.
Also im Endeffekt sind unsere Sozialsysteme, das kann man vielleicht über alle Sozialsysteme inzwischen so sehen, so, es gibt zu wenige, die was reintun und zu viele, die was rausholen.
Der Tendenz nach ist korrekt. Und das ist sozusagen diese zweite Komponente aus diesem Generationenvertrag, die implizit da war, die aber nie die Politik auch explizit gemacht hat. Wir haben nie gesagt, ihr müsst außer Beiträge zahlen, müsst ihr auch Kinder machen. Und dann gibt es natürlich den zweiten großen Trend, dass wir leben länger. Ja. Und da ist sozusagen, ich glaube, das ist eigentlich jedem klar in der Republik, wenn wir länger leben und länger Rente beziehen, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass wir entweder das Rentenniveau absenken, dann geht das auf, oder dass wir länger arbeiten.
Ich habe natürlich gerade mal aufgepasst mit den 100 Milliarden, die jetzt schon vom Steuergeld bezuschusst werden, also die Rentenversicherung. Das wird ja nicht weniger. Also wenn jetzt 18 Millionen Babyboomer langsam aber sicher in Rente gehen und Generation Z nur 11 Millionen sind, dann ist ja ein großes Ungleichgewicht da. Das heißt, es wird ja noch mehr ausgeglichen werden müssen. Wo soll das ganze Geld herkommen?
Na, es gibt ein paar Stellschrauben. Die eine Stellschraube ist halt wirklich das Rentenniveau. Dann gibt es das Beitragsalter. Wir reden da immer von den Dachdeckern, dem Dachdecker, der nach 40 Jahren Arbeit nicht gezwungen werden soll, länger zu arbeiten. Das ist meine durchaus auch richtig. Aber es gibt 10.000 Dachdecker, glaube ich, in Deutschland. Also wenn die Dachdecker wirklich das Problem sind für eine höhere Lebensarbeitszeit der ganzen Republik, dann machen wir irgendwie eine Spezialregelung für die Dachdecker. Und wir aber arbeiten alle bis 67, 68, 70.
Man kann ja allgemein Handwerk sagen.
Aber da gibt es auch große Unterschiede. Und es sind jetzt nicht, es gibt sicherlich große Teile auch. Wir sind ja sehr auch dominiert inzwischen von Dienstleistungen. Große Teile des Arbeitsmarkts, wo man jetzt, also ich, dass mich der Staat zwingen wird, mit 67 in Rente zu gehen, finde ich erstmal ungerecht, weil ich wahrscheinlich gerne länger arbeiten möchte. Und zweitens ist es wahrscheinlich auch nicht ökonomisch sinnvoll, sondern wenn man fit ist, sollte man zumindest die Option geben, länger zu arbeiten. Da haben wir natürlich immer noch diese Koppelung zwischen höherer Lebenserwartung und dann wahrscheinlich höherer Beitragslaufzeit, dass man einfach länger einzahlen muss, scheint mir so klar wie Kloßbrühe. Und dass man da jetzt immer wieder versucht, und ich glaube, das ist den Leuten auch, den Menschen auch klar, dass es da irgendwo einen Zusammenhang gibt.
Hey, aber wenn
man es immer wieder so tut, es gibt es den nicht, dann fällt auch die Glaubwürdigkeit der Politik.
Kommen wir zum nächsten Problemfeld, was auch eben in dem Beitrag eben gerade angeklungen ist, hier zum Thema Wohnungen.
Es gibt Mitarbeiter, die sich aus dem Bundesgebiet bewerben, die aber nicht nach Hamburg kommen können, weil es keinen Wohnraum gibt, der bezahlbar ist. Wir hatten es jetzt wirklich in den letzten Wochen, dass ein Mitarbeiter, der tatsächlich sehr qualifiziert war, den Job hier nicht angenommen hat, weil er eben nicht herkommen kann.
Ja, jetzt ist das Thema Wohnung, natürlich. Mhm. Fachkräftemangel sprechen wir gleich noch ausführlich. Aber wenn wir einfach mal auf Wohnungen gehen, da wurde ja ganz, ganz viel versprochen, viel Wohnungsbau. Woran hapert es? Warum bauen wir keine Wohnungen? Ja.
Da gibt es natürlich auch eine Generationenperspektive. Ne? Die Älteren, unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger haben eine Wohnung, die sind nicht mehr mobil, die ziehen nicht von A nach B um. Auch das ist ein Problem, das überproportional die Jungen trifft. Die sind mobil, die wollen vom Land
die
oder
müssen
vom,
die müssen auch mobil sein.
Die müssen mobil sein. Wir wollen das auch ökonomisch. Dass die
ich kann allerdings, Entschuldigung, da muss ich mal sagen, ich kann ja keinem älteren Menschen vorwerfen, dass er nicht mehr umziehen möchte. Das kann man ja auch nicht tun. Ne?
Also aber wenn Sie sozusagen mal gucken, was wir, und wir hatten ja dieses auch sehr interessanten Beitrag da aus dem Café gerade. Viele fragen sich ja, warum zum Beispiel auch die Wahlergebnisse für extreme Parteien gerade unter den Jungen so stark angestiegen sind. Und nehmen Sie mal die drei Sachen zusammen. Bei der Rente machen wir eine Rentenpolitik, die kann man sich drehen und wenden und sagen, man kann das irgendwie immer rechtfertigen, aber grundsätzlich nicht wirklich im Interesse der jüngeren Generationen ist. Wir haben eine Wohnungspolitik. Wir geben denen keine Wohnung. Wir haben keinen ausreichenden Wohnraum in den Städten zur Verfügung gestellt. Und drittens sind wir, wenn man als Land, das keine großen natürlichen Ressourcen hat, außer den Köpfen, sind wir ein Land, das weniger als der Durchschnitt der anderen Industrieländer für Bildung ausgibt. Mhm. Das heißt, wenn ich als junger Mensch in Deutschland sozusagen gerade in die Welt komme, dann sehe ich habe nicht die tollsten Schulen, Universitäten, geht so, auch bestimmt nicht alle Harvard und Stanford, keine Wohnung und eine Rentenpolitik, von der ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht derjenige bin, der davon am meisten profitiert. Dass die sauer sind, kann man schon nachvollziehen.
Ja. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Problemfeld, und zwar Fachkräftemangel. Ein Zustandsbericht von Annbrit Backenbüll.
Stargarder Straße ist schon längst fertig. Brombeerweg ist auch schon längst fertig. Es war Anfang des Jahres. Dann müssen wir uns echt drum kümmern, dass wir das mal irgendwie vom Tisch kriegen.
Doch um den Rechnungsstapel abzuarbeiten, fehlt schlicht das Personal. Auch Sven Schröder und Thomas Buller finden dafür selten Zeit. Als Geschäftsführer und Bauleiter ihres Hamburger Straßen- und Tiefbauunternehmens müssen sie vor allem ihre Baustellen managen.
Also es mangelt nicht an Aufträgen oder an Baustellen, die abzuwickeln sind, sondern eher natürlich an der Organisation. Es ist halt schwierig, gute Leute in dem Fall auch zu bekommen, weil wir halt natürlich als kleiner Betrieb oder als mittelständischer Betrieb halt lange nicht so attraktiv sind wie jetzt zum Beispiel ein Konzern. Ne?
Mindestens 10 Leute könnten sie auf der Stelle einstellen. Um die Fachkräftelücke in ihrem Betrieb zu schließen, suchen sie inzwischen auf allen Kanälen.
Hier haben wir ein großes Auto in unserem Betriebshof, haben wir direkt ein Plakat zur Autobahn hin. Das ist immer ganz gut, wenn wir hier Stau haben, freuen wir uns immer. Dann liest jeder unser Plakat. Dann haben wir draußen am Eingang ein großes Plakat. Und dann werden wir auf unserer Homepage sowie auf sozialen Medien wie Facebook, Instagram.
Das ist dann in der Hoffnung, wenn nur mal einen guten irgendwie Abrissgut investiert ist, Geld.
Doch obwohl sie besser zahlen, sei die Anzahl der Bewerber überschaubar. Zudem seien viele Kandidatinnen und Kandidaten nicht qualifiziert genug. Die Folgen machen sich auf ihren Baustellen bemerkbar. Hier wurde gerade eine neue Leitungstrasse für die Energieversorgung im Hamburger Osten verlegt.
Sobald die halt durch sind mit dem Verfüllen, könnte man halt sofort in die Oberfläche gehen. Also praktisch die Oberfläche wiederherstellen und den Belag wiederherstellen. Die Platten, die Gehwegplatten und all sowas. Geht aber nicht, weil wir haben nur 2 Kolonnen in der Oberfläche und die sind halt auf einem Baustein gebunden oder auf mehreren Baustein gebunden und springen halt auch mit uns mit. Ich sag mal, wenn die jetzt hier wären, dann wäre es halt deutlich schneller zu. Wir könnten deutlich schneller die Absperrung wieder freikriegen und den Bürger wieder gehen lassen.
Nicht nur im Kleinen, auch im Großen führt der Fachkräftemangel zu gravierenden Verlusten. Könnte Deutschland seinen derzeitigen Bedarf von etwa 575.000 qualifizierten Arbeitskräften decken, ließen sich allein in diesem Jahr rund 49 Milliarden Euro zusätzlich erwirtschaften. So das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
Hey Nazim, how are you doing?
Die wichtigste Stellschraube sei Experten zufolge die Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland. Darauf ist auch dieses Unternehmen aus dem schleswig-holsteinischen Stockelsdorf angewiesen.
Also wir suchen hauptsächlich hochqualifizierte Fachkräfte, Softwareentwickler, Data Scientists, Ingenieure. Die bilden wir in Deutschland aus, aber nicht in ausreichender Menge. Und wir sind auf Zuwanderung angewiesen, um unseren Bedarf in den kommenden Jahren zu decken.
Der Betrieb stellt industrielle Röntgensysteme her, ist mit ihnen zum Weltmarktführer geworden. Hochqualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zu holen, nicht einfach, so Geschäftsführer Schulenburg.
Das ist ein sehr hoher bürokratischer Aufwand, es ist auch mit Risiken versehen. Und wir müssen dort vom Prozess her schlanker werden, um unser Fachkräfteproblem in den kommenden Jahren in den Griff zu bekommen.
Bei Buller und Schröder können sie heute immerhin einen neuen Mitarbeiter begrüßen.
Die Pausenzeit noch mal einmal ganz kurz, denn die Arbeitszeit, ne?
Dennoch, auch das neue Teammitglied wird das gesamte Fachkräfteproblem im Betrieb nicht lösen können.
Ja, wir beide haben eben gerade noch unisono tatsächlich gesagt mit den Straßen. Jetzt wissen wir auch, warum einmal wird es aufgerissen, dann wird es wieder zugemacht und 2 Wochen später wird es an der gleichen Stelle wieder aufgerissen. Es ist, macht einen verrückt manchmal. Es ist zum Haare raufen, was hier los ist in diesem Land.
In der Tat. Ja, irgendwo ist der Wurm drin, ne? Das ist, wenn überhaupt was gemacht wird. Manchmal wird ja auch einfach nur eingezäunt und dann passiert ein paar Monate gar nichts. Das gibt's ja auch. Mhm. Aber da ist in der Tat, auch da bin ich wieder an dem Punkt. Und wir haben ja gerade auch über Renten und diese Fragen gesprochen. Wir wären natürlich älter auch als Gesellschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bei diesen ganzen Debatten über die Alter, das Älterwerden, die Demografie auch immer ein bisschen vergessen haben, ist das natürlich alternde Gesellschaften auch wie ein bisschen unwilliger werden. Ne? Ja. Das hat man schon immer so gemacht. Man richtet sich auf gewisse Dinge ein, wie man sein Leben so bewältigt und dann so sagen, jetzt müssen wir es anders machen. Nee, und ich glaube, da haben wir auch ein Problem. Aber das ist sicherlich auch da etwas. Und das war ja auch in dem Beitrag zu hören, wo wir natürlich für viele dieser Probleme Zuwanderung, und zwar eine Zuwanderung, das muss man ganz, 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 ganz deutlich sagen, eine Zuwanderung, die in unserem ureigensten ökonomischen Interesse ist, eine Zuwanderung, die uns nützt. Nicht, weil wir gute Menschen sind und ganz viel, sondern eine Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt.
Das eine,
das ist das eine.
Also Flüchtlinge aufzunehmen, Menschen zu helfen, ist das eine, aber eben sonst
Migration. Das muss man im Kopf ganz klar trennen. Und da über diese erste Zuwanderung müssen wir uns als Gesellschaft Gedanken machen, in welchem Umfang wir das verkraften können, keine Frage. Aber da geht es um Flüchtlinge, da geht es um Asylrecht, da geht es ums Grundgesetz.
Anderes Thema.
Genau, was wir brauchen, anderes Thema ist eine Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt, die uns ökonomisch nutzt, die unseren Reichtum sichert, die unseren Wohlstand sichert und die unser Wachstum und unsere Sozialversicherung
hat Systeme rettet. Hat ja schon mal geklappt, 60er, 70er Jahre.
Mit dem Gastarbeiterprogramm, die sind inzwischen nicht mehr so populär, aber vielleicht kann man darüber auch mal nachdenken. Auch da haben wir natürlich zurzeit, da ist ein bisschen was passiert, aber so die Bürokratie, die Deutsche, schlägt dann auch zu, wenn man erstmal in Vietnam zum Konsulat muss, obwohl man gerne in Deutschland schnell arbeiten möchte. Das dauert dann immer Monate und Monate, weil wir auch bei der Digitalisierung nicht so richtig hinterherkommen. Aber ich bin da auch sehr stark dafür, dass wir einfach mal sehr klare Schritte und deutliche Schritte machen und sagen, hier ist ein Programm, 100.000 Arbeitsvisa für Krankenschwestern aus den Philippinen oder Ingenieure aus der Welt. Also es sind, glaube ich, da auch einfach muss mal der Ruck kommen, dass wir uns aus diesen Die Argumente sind, wir drehen so einen Kreis mit vielen dieser Argumente.
Ja, aber andere Länder sind möglicherweise auch attraktiver. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. In anderen Ländern ist es jetzt schon besser. Wir sind nicht mehr attraktiv.
Ja, auch die Sprache ist natürlich keine einfache. Und andere Länder, ja, wir stehen um die besten Köpfe, stehen wir in einem Wettbewerb. Und da sind wir nicht immer Land Nummer eins. Das heißt, umso mehr müssen wir uns einfallen lassen, auch mal auf unkonventionellen Wegen, die Köpfe, die wir haben wollen, hierher zu bekommen. Also ich sage mal ein Beispiel, warum nicht? Jeder auf der Welt hat Zugang zum Internet. Wir könnten natürlich Tests entwerfen, wo wir einfach bestimmte Fähigkeiten abfragen, wie clever sind die Leute, wie können sie Probleme lösen, wie engagiert sie sind. Und die am besten abschneiden, laden wir halt ein. Also wir könnten uns Dinge einfallen lassen, wo wir uns gerade in einer ganz wichtigen Debatte für unsere Zukunft als Land uns das eigentlich sozusagen selbst schwer machen, weil wir Zuwanderung, die eine Zuwanderung, diese Flüchtlings-Grundrechtsproblematik, weil wir das irgendwie in unseren Köpfen nicht getrennt kriegen, dass die Krankenschwester aus den Philippinen unglaublich wichtig ist für unsere medizinische Versorgung, dafür, dass wir das hier aufrechterhalten können. Und die kostet uns nichts, sondern die bringt uns was. Und da müssen wir hin.
Ein Satz noch zu dem Thema, weil Sie sagen, man könnte so ein Programm entwickeln, logischerweise. Aber da gibt es natürlich auch Bedenkenträger, die sagen, aber da ist dies noch und das noch und jenes zu beachten. Stichwort Bürokratie. Ein Satz nur, wir stellen uns jedes Mal ein Bein selber, oder wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, also wenn es eine Disziplin bei den Olympischen Spielen gäbe, die es Bedenken tragen, dann hätten wir da, also wäre unser Medaillenspiegel wesentlich besser über die Jahre, als das bisher ist. Ich glaube, das ist klar. Das Gute ist, ich glaube, es ist jetzt wirklich vielen auch klar geworden, dass wir da uns, also wir haben das vorhin gesagt, Leuten, die diesem Land was verändern wollen, Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, denen machen wir es nicht einfach, sondern wir haben erstmal so eine riesen Abwehrwand. Da kommt jemand, der will was anders machen. Heißt es denn, dass was bisher war, schlecht war?
Ja.
Und dann muss man erstmal erklären, nein, das ist einfach, die Welt ändert sich. Und da draußen gibt es Länder, die haben eine tolle Digitalabdeckung, die haben Glasfaser. Wir müssen einfach mal in die Puschen kommen. Und im Großen wie im Kleinen ist das eine ganz große Aufgabe.
Wir zeigen mal ein Beispiel, eine Lösung ganz konkret für den Mangel an Pflegepersonal. Den hat nämlich das Klinikum Oldenburg gesucht. Hanno Gröpper und die Lösung.
Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen?
Ja, gut geschlafen. Nicht so viel Schmerzen.
Ja.
Vor 11 Monaten kam Brian Gonzales von den Philippinen nach Deutschland. Hier am Klinikum Oldenburg arbeitet er als Pflegefachperson in Anerkennung.
Meine Motivation, hier in Deutschland zu arbeiten, ist meine Familie wirklich. Ich bin der älteste Kind von meinen Eltern und wir sind nur zwei Geschwister, ich und meinen kleinen Bruder. Und ja, ich möchte nur einfach meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen.
Seit 2017 setzt die Klinik mit etwa 3000 Mitarbeitern auch auf die Rekrutierung von Pflegepersonal aus dem Ausland, wie Brian.
Wir brauchen immer Fachpersonal in der Pflege. Wir haben viel Fluktuation auch aufgrund von weniger Ausbildungszahlen und auch weil Menschen ins Studium gehen oder eben auch der große Generationswechsel.
Die Klinik arbeitet mit verschiedenen Programmen zusammen und hat darüber mittlerweile 80 ausländische Pflegefachpersonen eingestellt. Brian kam über Triple Win, der Bundesagentur für Arbeit und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Im Triple Win heißt, es sollen eben drei Parteien profitieren. Das Partnerland zum einen, der Migrant, also die Fachkraft, und Deutschland natürlich, indem es Fachkräfte gewinnt.
Triple Win vermittelt die internationalen Pflegefachpersonen an die Kliniken, unterstützt vor der Ausreise und hilft im Anschluss auch bei der Integration in Deutschland.
Die Fachkräfte werden zum einen einen Sprachkurs weitergebildet, um Deutsch zu erlernen. Sie bekommen Unterstützung bei den Dokumenten, Beglaubigungen, bei der Ausreise, bei dem gesamten Anerkennungsprozess.
Denn trotz abgeschlossenem Pflegestudium und fünfjähriger Berufserfahrung ist Brians Abschluss in Deutschland noch nicht anerkannt. Für die Anerkennung muss er im August eine Prüfung ablegen. Martina Oberschelp begleitet ihn regelmäßig in der Praxis und bespricht seine Lernfortschritte.
Du warst ja auch schon total fleißig. Zur Pflegeplanung, hast du da noch Fragen?
Pflegeplanung, nein, aber ich muss jeden Tag üben, Pflegeplanung zu machen.
Ja.
Auch außerhalb der Arbeit sorgt Martina Oberschelp dafür, dass sich die internationalen Mitarbeiter schnell wie zu Hause fühlen.
Die Klinik, auch Frau Oberschelp, meine Mentorin. Sie ist wie meine Mama hier in Deutschland. Sie helfen mir nicht nur bei der arbeitsbezogenen Sache, sondern auch in meinem täglichen Leben hier in Deutschland.
Darüber hinaus stellt die Klinik eine Wohnung, organisiert einen weiteren Sprachkurs und begleitet bei Behördengängen.
Alles gut?
Hilfe bekommt Brian auch von seinen Kollegen, vor allem bei Aufgaben, wo er selbst noch unsicher ist.
Unsere Tätigkeiten hier auf dieser Station ist wie die gleiche in meinem Heimatland. Aber was finde ich ganz schwer ist, wie ich mit meinen Patienten kommunizieren. Und das macht mir glücklich, wenn ich mit meinen Patienten rede, weil ich lerne die Sprache und ich lerne auch meine Tätigkeiten hier auf dieser Station. Meine Entscheidung, hier in Deutschland zu arbeiten, ist das beste Entscheidung, das ich gemacht habe. Super.
Und nicht nur Brian ist froh über seine Entscheidung, sondern auch die Patienten und das Klinikum Oldenburg. Ein Dreifachgewinn.
Danke, Tim.
Ja, eine Lösung, die tatsächlich uns als Gesellschaft bereichert, aber auch volkswirtschaftlich natürlich Sinn macht, weil dann Fachkräfte wieder hier etwas erwirtschaften können. So ganz einfach ist es natürlich, ne? Wir haben vorhin zufällig in so einem kleinen Kollegenkreis haben wir mal darüber gesprochen, Menschenskinders, was ist eigentlich mit Geld? Wenn jetzt irgendjemand mal so sagt, ich möchte mal versuchen, ein bisschen was fürs Alter anzusparen, Geld zur Seite zu legen, da weiß man ja inzwischen auch gar nicht mehr so ganz genau, was man machen soll. Man hört immer viel von ETFs und Aktien und hin und her, das gute alte Sparbuch, Immobilien, was würden Sie da machen?
Finanztipps im Fernsehen sind eine schwierige Angelegenheit.
Ist eine ganz schwierige Angelegenheit.
Sicherlich heißt sparen, und da gibt es ein Missverständnis, glaube ich, auch in der deutschen Sprachkultur. Aktien kaufen, Wohnungen, Eigentumswohnungen oder Häuser kaufen, ist auch eine Form des Sparens. Mhm. Sparen heißt nicht, ja, Geld aufs Sparbuch zu packen. Und natürlich wissen wir, dass langfristig Anlagen wie Aktien, die ein bisschen riskanter sind, aber halt auch deshalb langfristig eine höhere Rendite haben. Oder auch Immobilien auch langfristig eine relativ gute Rendite erwirtschaften. Jedenfalls viel höher als das, was man auf dem Sparbuch bekommen kann.
Jetzt ist natürlich die große Schwierigkeit für viele, die gerade vor vier, fünf Jahren...
Aber auch da sind wir wieder bei Risiko, Veränderungsbereitschaft.
Ja.
Ist doch so einfach.
Ich überlege gerade,
muss ich gar nicht drüber nachdenken.
Weißt du, vier, fünf Jahre zurück, da waren die Kredite noch so günstig, haben alle Wohnungen gekauft. Mhm. Jetzt laufen diese 10-Jahres-Kreditverträge aus, werden teurer, wird auch schwierig, das zu bezahlen. Da laufen wir auch wieder in so eine Immobilien-Thematik hinein.
Müssen wir gucken. Also die Mieten, die man da bekommt, sind ja auch, die steigen ja auch. Das heißt, die Rendite auf eine Wohnung ist ja nicht zuletzt die Mieteinnahmen. Und dadurch, wir haben es ja gesehen, dadurch, dass es keine Wohnung gibt, sieht die Situation bei den Mietrenditen, also bei den Mietzinsen, relativ gut aus. Insofern, mal gucken. Also das ist jetzt nicht ganz sicher. Ich denke, wo wir sicherlich einen ganz großen Aufholbedarf haben, ist einfach beim Wohnungsbau. Es ist auch nicht, dass wir das verlernt haben. Dieses Land hat es in den 60er Jahren geschafft, 600.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Warum schaffen wir jetzt nicht mehr 300?
Und da sind wir wieder beim Thema Bürokratie, Gebäude, Energiegesetze etc. Danke, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank.
Sehr erfrischend und sehr erhellend. Schauspieler, Sänger, Sprecher und Autor Rainer Schöne kommt morgen zu uns. Ich bin gespannt auf sein gläsernes Buch. Rainer Schöne morgen Abend. Jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen. Tschüss und danke.